Sind wir wirklich alle so verkorkst, wie Martin Debes sagt? Er meint, wir sind dreifach verkorkst. Irgendwie steckt der Nazi in uns drin. 12 Jahre Nazi-Zeit, 40 Jahre DDR und 30 Jahre BRD. Und was ist daraus geworden? Was sind wir als soziale Wesen? Einer, der sich mit dem Rechtsextremismus, mit Nazi-Terror beschäftigt hat, mit dem NSU und viel mehr, ist der Autor und Journalist Andreas Förster. Mit ihm spreche ich jetzt. Hallo Andreas.
Hallo.
In der DDR wurde ja der Faschismus mit Stumpf und Stiel ausgerottet. Als Kind dachte ich immer, oh, Stumpf und Stiel und ausgerottet, das klingt so archaisch. Die haben das wirklich richtig dolle weggemacht. Aber das ist ja wie bei so einem Virus, der geht nicht so schnell weg. Das ist eine Information, die bleibt und die sucht sich dann einen neuen Träger. Also was den Faschismus und die Nazi-Gedanken auszurotten, ist ein eigenartiger Gedanke, oder?
Ja, na selbstverständlich, das geht eben nicht weg. Also es ist natürlich was Menschliches, irgendwo sich über andere erheben zu wollen und zu glauben, dass man besser ist als andere. Es ist sicherlich, aber es ist natürlich nicht so, wie Martin Debes sagt, dass in uns sozusagen der Faschist irgendwie steckt. Also so sich das natürlich nicht.
Ich habe es frei interpretiert, um einen Einstieg zu haben.
Okay,
ne? Aber das zumindest, das, wie du sagst, es ist menschlich, ist, dass so Dinge in uns drinstecken und die Zivilisation und die Moral, Werte, Verabredung tatsächlich das auch klein halten?
Ob die das klein halten, meinst du jetzt, oder wie?
Ja, ich weiß es ja nicht.
Ja. Naja, natürlich. Also ich meine, wir werden erzogen und geprägt von unseren Eltern, von der Schule, von der Kultur, von Büchern. Ich meine, der Großteil der Menschen, das muss man ja auch immer sehen, ja. Man muss ja immer sehen, dass die Mehrheit der Menschen, auch die Mehrheit in unserer Gesellschaft, keine Rassisten sind und keine Faschisten sind und nicht zu Pegida rennen und nicht Björn Höcke zujubeln, ja. Es ist sicherlich ein Teil unserer Gesellschaft, der groß ist, der zu groß auch ist, weil was sich in den letzten Jahren herausgebildet hat, einer Anhängerschaft von einer rassistischen und völkischen Partei in Größenordnung von 20 oder 25%, das ist indiskutabel eigentlich für eine bürgerliche demokratische Gesellschaft. Mhm. Aber wir haben natürlich, wir müssen damit leben, das ergeben ja auch immer wieder Umfragen, Meinungsumfragen, dass bestimmte Stereotypen eben in der Gesellschaft verbreitet sind. Und was wir erkennen müssen leider in den letzten Jahren, ist, dass diese Stereotypen, die man aus gutem Grund zurückgehalten hat, wo man sich dann vielleicht selber auch Gedanken darüber gemacht hat, ist es jetzt eigentlich richtig, wenn ich jetzt das so für mich denke oder mache ich oder stelle ich mich da, muss ich mich da nicht in Frage stellen, dass diese Selbstvergewisserung, finde ich, in einem großen Maße nicht mehr stattfindet. Ja? Also unter diesem Motto, das wird man ja wohl nochmal sagen dürfen, werden Dinge geäußert und vertreten, die vor 10, 12 Jahren noch heftiges Kopfschütteln ausgelöst hätten.
Kommen wir mal zu der Terrorgefahr. Du schreibst ja in einem aktuellen Artikel in der Berliner Zeitung tatsächlich mitten im Rückblick auch nochmal, dass es rechten Terror tatsächlich gibt. Nicht nur seit 2014, da hast du eine Chronologie gemacht, da kann einem ja übel werden. Man vergisst ja so schnell, was eigentlich los ist in diesem Land. Und da geht es um das Eingeständnis, dass Sicherheitsbehörden und Politik auch die rechte Terrorgefahr unterschätzt haben. Also muss es nicht aufblasen, du sagst, die Mehrheit der Gesellschaft ist im Grunde letztlich friedliebend, aber es gibt tatsächlich eine rechte Terrorgefahr in Deutschland?
Ja, die gibt's und die gibt's eben auch zunehmend wieder. Wir sind jetzt in so einer Phase beim rechten Terror und bei der Gefahr der rechtsextremistischen Gewalt, wie wir sie Anfang der 80er Jahre in der Bundesrepublik hatten. Damals gab es ja nicht nur das Oktoberfestattentat, da gab's mehrere rechte Terrorgruppen, kleine Zellen, die sich gebildet haben, die Flüchtlingsheime angegriffen haben, die aber auch Anschläge auf einen jüdischen Verleger in Hessen zum Beispiel durchgeführt haben. Das war damals schon eine Hochzeit dieses rechten Terrors. Dann gab es die 90er Jahre in Ostdeutschland, die wir ja auch nicht vergessen haben, gerade auch in Thüringen nicht, wo sich Gruppen herausgebildet haben, wo die rechte Gewalt stark zugenommen hat, wo sich dann in der Konsequenz dann eine Gruppe wie Nationalsozialistischer Untergrund bilden konnte. Und jetzt sind wir, finde ich, seit dieser Flüchtlingskrise wieder in einer Situation, wo die rechte Gewalt zugenommen hat, wo sich immer mehr Menschen oder auch wieder Gruppen zusammenfinden. Was neu ist eigentlich zu den Entwicklungen in den 80er und 90er Jahren, ist, dass sich diese Gruppen gar nicht mal so sehr aus der bekannten rechtsextremistischen Szene herausbilden, also aus Kameradschaften heraus, gründen sich Zellen oder so, wie wir es früher erlebt hatten, auch in den 90er Jahren, oder NSU stammte ja ursprünglich Heimatschutz aus dem Thüringer Heimatschutz, also aus einem Milieu, das sowieso schon bekannt war als gewaltaffin, als rechtsextrem. Wir haben jetzt in den Gruppen, also wenn man hier Gruppe Frei teilnehmen, Revolution Chemnitz, auch Old School Society, die 2015 ja als erste dieser neueren Terrorgruppen aufgeflogen ist, auch die letzte jetzt, die Gruppe S, um diesen Gefährder Werner S., da sind der Großteil der Mitglieder in diesen Gruppen, sind die Behörden bislang überhaupt nicht aufgefallen, waren gar nicht bekannt als Rechtsextremisten. Ja.
Mhm.
Die haben sich in Bürgerwehren zusammengefunden, anfangs wie bei der Gruppe Freital oder auch bei Revolution Chemnitz. Da finden sich Gruppen in Demonstrationen zusammen, man tauscht sich über Internetchats aus, merkt, dass man eigentlich die gleiche Einstellung hat, dass man radikal ist, dass man Taten statt Worte endlich durchführen muss und kommt dann zusammen. Und das ist eben neu, das macht auch die Strafverfolgung und das Einschreiten, das rechtzeitige Erkennen solcher Gruppen eben auch so schwierig.
Wenn ich mir die Gruppe Nordkreuz anschaue, diese aus der Prepper-Gruppe hervorgegangen, diese Überlebenstypen 2017, da ging es ja in der Chatgruppe los und dann, wenn ich mir anschaue, was das für Leute sind, Banker, Mediziner, Anwälte, Sportler, Ingenieure, Handwerksmeister, Polizisten, die sich dann auf so einen Zusammenbruch, also Untergangsszenario, die Flüchtlingswelle, Stromausfälle und alles, das Staatsversagen, und dann tun wir uns zusammen und und dann sehe ich die Verbindung, Nordkreuz-Mitglieder gehören auch Teile der AfD an und die horten dann Waffen und Munition. Das klingt ja eigentlich, wenn ich das so lese, wie ein schlechter Krimi, Verschwörungstheorien, aber das ist alles belegt und hat tatsächlich stattgefunden, muss man sich klar machen,
ja.
Oder?
Ja, natürlich, das ist es ja. Also gerade diese Mischszene auch aus Rassisten, aber dann eben auch diese Prepper, das ist ja auch so ein Phänomen der Neuzeit, also Leute, die sich vorbereiten auf ein Weltunterkriegsszenario, da hast du totale Spinner irgendwie dabei, die also auch, falls die Außerirdischen die Erde angreifen, dass die sich dann wenigstens mit ihrer Familie in ihrem Keller verrammeln können und dort 2 Wochen lang überleben, die hast du dabei, du hast dann aber eben auch solche Leute dabei, die sagen, naja, Bürgerkriegsszenario ist durchaus denkbar, wenn die Flüchtlinge uns hier überrollen und man liest ja, die verkehren ja auch auf entsprechenden Internetseiten, hängen diesen Verschwörungstheorien an, dass also der Krieg der Religion, der stattfinden wird und der Islam also jetzt sozusagen zur letzten Schlacht ansetzt, dann müssen wir uns zusammenschließen, müssen wir uns bewaffnen und vorbereiten auf diesen Tag X. Das sind Gruppen. Nordkreuz ist ja nur Teil eines größeren Netzwerks. Sie sind untereinander auch vernetzt. Wir haben diesen mysteriösen Verein UNITA, der jetzt auch vom Verfassungsschutz beobachtet wird. Das ist ein international strukturierter, organisierter Verein aus Soldaten, Elitekämpfern, meist ehemaligen, aber auch aktiven dabei, Bundeswehrangehörigen, selbst sogar Verfassungsschützer spielen da eine Rolle. So eine Gruppe, ein Milieu, was sich aus Sicherheitsbehörden im weitesten Sinne, einschließlich Armee, eben rekrutiert. Weil die sagen, also die Bundesregierung, die ist nicht in der Lage, sozusagen unseren Staat zu schützen. Das müssen am Ende, bleibt es ja dann doch an uns Militär hängen, also an uns Leuten, die aus dem Sicherheitsbereich stammen. Und wir schließen uns jetzt zusammen, bilden auf jeden Fall ein Netzwerk, sodass wir dann im Fall der Fälle beim Tag X wissen, was zu tun ist. Dann haben wir unsere Waffen, dann haben wir unsere Listen mit politischen Gegnern, die wir zur Not liquidieren oder liquidieren heißt in dem Fall nicht immer unbedingt umbringen, sondern irgendwie ruhig stellen.
Also wir reden wirklich von Feindeslisten.
Man kennt so ein bisschen von der Stasi, ja, diese Vorbereitung auf den Tag X.
Das kommt ja alles wieder, das sind wirklich Feindeslisten, wo politische Gegner, Flüchtlingsfreunde und da sind dann öffentliche Amtsträger, Journalisten, Künstler, Politiker aufgeführt. So weit geht das schon. Also das sind nicht nur spinnerte Gruppen, das ist richtig strukturiert.
Das ist strukturiert, da hat jeder seine Aufgabe, da spricht man miteinander, was werden als nächste Schritte gemacht, wie wollen wir uns weiter, wie halten wir uns fit, können wir dann auch eben Ärzte und Handwerker und so dazu bringen, dass die, wenn die schießen, auch das treffen, was sie treffen sollen, also werden Schießtrainings organisiert und das läuft alles natürlich hochkonspirativ ab. man hat ja bei dieser Nordkreuz-Gruppe am Ende gesehen, es ist eben auch schwierig zu fassen für die Strafverfolgungsbehörden. Der Redelsführer der von Nordkreuz, das war ein ehemaliger Polizist, der auch Unmengen an Munition abgezweigt hat, der ist am Ende mit einer Bewährungsstrafe davongekommen, weil man ihm nicht nachweisen konnte, dass er die Sachen tatsächlich gestohlen hat. Sei eben nur aussortierte Munition gewesen und das war jetzt nicht unbedingt eine Straftat. Das sind eben so eine Dinge, solange die nichts tun und solange die sich nur vorbereiten, ist es halt auch schwierig, ihnen strafrechtlich beizukommen. Was aber natürlich schon mal hilft, ist, wenn die Behörden tatsächlich ermitteln und wenn die Behörden dann eben auch Durchsuchungen machen, also sowas nennt man ja Fahndungsdruck. Durch so einen Fahndungsdruck kann man diese Organisation dieser Gruppen schon auch ein bisschen beeinträchtigen. Das ist auch schon mal ganz wichtig und vor allen Dingen muss man es auch öffentlich machen, dass es sowas eben gibt unter uns.
Das machst du ja seit Jahren, seit Jahrzehnten eigentlich und die Verquickung in den Behörden, das ist das, was mir ja Angst macht, wenn ich weiß, dass in Bundeswehr, in Polizei, also auch solche Durchgeknallten tatsächlich sich vorbereiten, glauben, sie sind die Elite, die dann die Macht übernehmen. Geht es da nicht auch um Transparenz in den Behörden, auch Ermittlungsdruck in Sicherheitsbehörden, dass dieser Staat da nicht unterwandert wird?
Ja, darum geht's und auch hier muss man sagen, das ist ja lange Zeit totgeschwiegen worden oder wenn es mal den Hinweise gab, wurde das immer so abgetan. Ich glaube, es setzt jetzt auch tatsächlich ein Umdenken ein in der Politik und auch in den Behörden, beim Verfassungsschutz sogar und beim Bundeskriminalamt. Man geht viel ernster an die Sache heran und man erkennt, dass dort sich einer Gefahr herausgebildet hat, die ihm bis in die Behörden hineinreicht. Und da solchen Leuten wie Hans-Georg Maaßen, der ja Chef des Verfassungsschutzes war, da wurden die Dinge so abgetan, da wurden die nicht für voll genommen. So wie Maaßen heutzutage politisch drauf ist, kann man sich auch vorstellen, warum. Das ist jetzt anders. Das ist, ich glaube, seit dem Mord an dem Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke vor einem Jahr, also Anfang Juni letzten Jahres, hat dieses Umdenken eingesetzt, weil der Staat merkt, dass es eben auch gegen seine Repräsentanten sich diese rechtsextreme Gewalt anfängt zu richten. Und das war ja bisher nicht der Fall. Ja, also so zynisch wie es klingt, aber es ging ja bislang eben immer nur um Ausländer. Oder um linke Antifa-Leute oder so, die da gejagt worden sind. Nun nimmt man dieses Drohpotenzial, dieses Gefahrenpotenzial, was sich da gebildet hat, deutlich ernster. Man geht jetzt doch entschlossener dagegen vor. Wir wollen hoffen, also ich denke schon, dass das hilft, aber die Frage ist natürlich, was hat sich da alles schon gebildet? Können wir dieser Gefahr tatsächlich auch noch richtig Herr werden? Denn sie ist natürlich auch, gerade in Thüringen weiß man das ja, aber das ist ja auch bundesweit zu beobachten, sie hat natürlich auch einen politischen Background. Ja.
Ja.
Und diese Gruppen sind natürlich, verstehen sich schon auch als bewaffneter Arm einer ideologischen Bewegung, die eben politisch von der AfD repräsentiert wird.
Und der gewollte Bürgerkrieg, der ist ja dann fast mit Händen zu greifen, ne? Obwohl das ja jetzt schon nach Panikmache klingt, aber das ist dann die praktische Umsetzung dieser Rhetorik?
Ja, natürlich. Weil,
von Götz Kubitschek und all den Vordenkern?
Ja, das auf jeden Fall. Also es wird ja mal von diesem großen Bevölkerungsaustausch fabuliert, also das Ende der deutschen Rasse, des deutschen Volkes steht ja bevor, weil die große Umschichtung erfolgt, die Muslime kommen alle nach Europa, das ist ja auch ein großer Plan, der dahinter steckt, der wiederum vom jüdischen Finanzkapital George Soros initiiert worden ist. Das sind ja die Verschwörungstheorien, die wir da haben am rechten Rand, die aber leider Gottes eben auch natürlich verfangen bei vielen Menschen. Das ist ja eigentlich da auch das Problem dabei.
Das macht sich in den Wahlergebnissen auch deutlich.
Ja, natürlich, na klar. Ja, und diese Bürgerkriegsszenarien, die da fabuliert werden, die klingen dann eben auch. Jetzt sieht man wieder die Bilder von den tausenden Flüchtlingen an der griechischen Grenze. Der türkische Staatspräsident hat gesagt, die Grenzen nach Europa sind offen. Und schon bilden sich ja im Kopf dann solche Bilder von solchen Horden, die da stehen und die nur in dieses nach Europa hineinrollen wollen. Insofern, vor diesem Hintergrund ist es auch kein Wunder, dass jetzt in rechten Kreisen auch schon wieder mobil gemacht wird. Man solle also jetzt bitte die Rechten oder die entsprechenden Leute, die also jetzt zur Tat schreiten wollen, die sollen sich einfinden nach Griechenland, sollen die fahren und dort mit der Waffe in der Hand also diesen Horden sich entgegenstellen, die muslimischen Horden.
Was ja zum Teil passiert ist.
Ja, Eben. Also es sind ja schon deutsche Neonazis und auch aus anderen westeuropäischen Ländern Neonazis dort jetzt aufgetaucht. Es kam schon zu Zusammenstößen. Es ist sozusagen diese Fixierung auf den Tag X, auf einen Tag X, nicht auf den Tag, also auf einen Tag X, die hat sich tatsächlich so verstärkt auch und ist sehr, sehr tief drin in diesen Köpfen der Rassisten. Und das sind eben nicht nur verwirrte Leute, das sind auch Leute, die ganz gezielt eben diese Angst vor einem Tag X schüren.
Kommen wir mal zur Prophylaxe. Eine offene Gesellschaft, transparente Strukturen und so, ich meine, klingt für DDR-Sozialisierte schwierig, der mal, zumindest wenn ich mal von mir ausgehe, so staatskritisch dem Konstrukt Staat kritisch gegenüberstehen. Aber eigentlich ist ja der Staat, sind wir, das Staatswesen, ob das nun die Sicherheitsorgane sind, die Verwaltung, die Politik, die Gewaltenteilung, all das, was ja das Gemeinwesen dann auch trägt, ist eigentlich zu schützen und da muss man sich eigentlich drum kümmern und nicht sagen, lass die mal das machen. Das heißt, wir müssen das Gemeinwesen und die Strukturen prägen und schauen, was da passiert.
Ja.
So richtig Arbeit, ne?
Natürlich, das ist mächtig viel Arbeit, das ist auch nicht einfach. Ich war noch jüngst da bei dieser Pegida-Veranstaltung in Dresden, wo Björn Höcker aufgetreten ist. Es sind eben einfache Argumente, die ins Spiel gebracht werden von den Rassisten, von den völkischen Vertretern sozusagen. Es ist auch ein schwieriges Diskutieren mit diesen Menschen, das kommt auch hinzu.
Probierst du das?
Also ich habe es versucht, aber ich in letzter Zeit lass ich es ganz. Es bringt einfach nichts. Ja. Also ich glaube auch, dass es eine Zeit lang noch möglich war. Also wenn man so an die Anfänge 2015, 2016 denkt. Aber inzwischen, das war auch zum Beispiel bei dieser Veranstaltung zu spüren, inzwischen ist dieser Hass so tief und so groß. Die Sichtweisen sind so verfestigt, dass man auf eine Diskussion gar nicht kommt mehr.
Ja. Bei einer Pegida?
Bei Pegida-Leuten, ja, bei den Leuten auch, die zu Pegida gehen. Das sind ja jetzt nicht unbedingt die mit einer Waffe in der Hand abends in ihrem Keller sitzen oder so. Das sind ja nur auch, ich war erstaunt zum Beispiel, relativ viele Ältere, also 60 plus waren auch da, ja. Das sind nur keine Kämpfer oder sowas, aber die sind so verbissen in ihrer Sicht, ja, und einer Streitkultur völlig abgeneigt. Ja.
Also doch verkorkst, hat der Debes doch recht.
Letztlich. Ja, manche schon.
Ja, ja. Andreas, du schreibst trotzdem munter weiter. Ein aktuelles Buch ist tatsächlich Zielobjekt rechts und da gehst du in die Vergangenheit, um auch zu verstehen, was gerade passiert, wie die Stasi die westdeutsche Neonazi-Szene unterwanderte. Also das heißt, in der DDR gab es natürlich auch rechtsreaktionäre Tendenzen. Es gab die Nazis und die Strukturen, die ja weiterleben, denn so Jahrzehnte sind eigentlich eine kurze Zeit für so eine Gesellschaft und es ist interessant, du schaust dir die alte BRD an, die neue BRD und auch die DDR-Vergangenheit. Das ist aktuell, was man von dir lesen kann. Das heißt, das Thema lässt sich einfach nicht los?
Nein, das hat mich eigentlich schon immer gepackt. Ich hab ja nur auch über viele andere Dinge auch geschrieben. Ich hatte mich natürlich auch seit den 90er Jahren mit diesem Thema Rechtsextremismus befasst. Da vor allen Dingen eben auch in Thüringen, weil ja damals das eigentlich der Hotspot war in Ostdeutschland. Und es gab mal so eine Zeit dazwischen, sage ich mal, wo es schwierig war, mit solchen Themen ins Blatt zu kommen, weil die Gesellschaft, weil die so scheinbar nicht mehr so relevant waren, ja, weil man glaubte, dieses Thema des rechten Extremismus hat sich erledigt. Es gibt halt so einen Bodensatz von ein paar hundert oder ein paar tausend Rechtsextremisten in der ganzen Bundesrepublik. Damit muss man halt leben, aber das haben die Behörden ja schon im Griff. Aber eine Gefahr für die Gesellschaft bilden die nicht. Und das hat sich aber eben in den letzten Jahren erheblich verändert. Ja. Und es ist gut, dass die Gesellschaft aufwacht, dass die Gesellschaft auch sich dagegen positioniert und diese Gefahr, die es dort, die real da ist, endlich auch erkennt. Und es ist auch sehr gut, dass die Politik jetzt endlich anfängt, auf diese Gefahr zu reagieren und sich auch einzuräumen, auch wenn es bloß Wolfgang Schäuble war, der Bundestagspräsident und der Bundesinnenminister, das dann wieder so ein bisschen versucht hat zu relativieren, dass die Politik erkennt, sie hat diese Entwicklung verschlafen in den letzten Jahren. Ja. Und die sich jetzt aber in einer Gefahr darstellt, wie sie wahrscheinlich so groß noch nie gewesen ist in der Geschichte der Bundesrepublik.
Jetzt haben wir, sind wir fast positiv geendet, aber mit diesem Schlusssatz hast du wieder alles eingerissen. Naja, aber eine Sensibilität für eine Gefahr ist da und wer Näheres lesen will, kann das aktuelle Buch von Andreas Förster lesen, Ende der Aufklärung, die offene Wunde des NSU oder auch Thema Zielobjekt rechts. Alles von Andreas Förster, schreibt auch für die Berliner Zeitung, für den Freitag und viele, viele andere Blätter. Andreas, ich danke dir, ja. Ich wünsche dir viel Kraft und danke fürs Gespräch.
Ja, gern. Dankeschön.
Tschüss.